ARD.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Podcast Fakt ab, eine Woche Wissenschaft, zur letzten Folge dieses Podcasts, Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Keine Angst, nächste Woche gibt es immer noch Wissenschaft, aber halt nicht mehr in diesem Podcast.
Oh Gott.
Aber heute noch, ja. Und ihr habt es vielleicht schon gehört, wir reden heute nochmal über alle skurrilen Studien und News aus der Science-Welt und nicht alleine mache ich das heute und auch nicht zu zweit, denn wir sitzen nochmal alle zusammen heute hier. Charlotte, Eneas und Julia sind auch dabei und ich bin Sina. Falls ihr mich noch nicht kennt, ihr müsst euch den Namen heute auch gar nicht mehr merken.
Außer ihr hört jetzt rückwärts. Das wollten ja einige, haben sie uns geschrieben. Jetzt nochmal alles rückwärts hören.
Ja. Stimmt.
Aber auch
also
rückwärts
das ist
abspielen,
Sina.
Das wäre lustig. Entschuldigung.
Ja. Könnte heute manchmal passieren, dass wir uns gegenseitig ins Wort fallen.
Ja, das ist aber auch schön.
Für alle, die Folge schon kennen, können sie jetzt ja nochmal rückwärts hören. Das ist eine super Idee, Julia.
Ja, und genau. In doppelter Geschwindigkeit. Oh Gott. Und dann wird irgendein Dämon beschworen wahrscheinlich. So viel zum Thema Wissenschaft.
Das ist dann das Ende der Wissenschaft. Ja,
richtig. Wir starten aber natürlich erstmal mit einem ganz klassischen Fakt-up-Thema. Eneas hat nämlich ein sehr klassisches Fakt-up-Thema dabei.
So sieht's aus. Als Wächter der Wahrscheinlichkeit habe ich ja eigentlich gerne Mathematik, als King Kong der Kongruenz, als Schamane der Schnittmenge. Aber ich habe diesmal Physik dabei. WissenschaftlerInnen aus Kanada haben an einem Verfahren gearbeitet, um menschlichen Urin zu verwandeln in Strom. Das ist sozusagen Alchemie 2.0. Also vergiss Gold. Ja? Elektrizität, das ist die Währung der Zukunft. Und sie machen das so. Sie nutzen mikrobielle Brennstoffzellen. Habe ich noch nie gehört, aber man lernt ja nie aus. Das sind Geräte, die Mikroorganismen nutzen. Und diese Organismen, die fressen dann organische Stoffe, zum Beispiel Zucker, zerlegen die und geben dabei geladene Teilchen frei. Wenn ihr richtig gut in Bio seid, was ich nicht bin, dann werdet ihr jetzt sagen, das ist ja wie bei der Zellatmung. In den Zellen werden ja auch geladene Teilchen produziert, die aus dem Zucker entstehen und genutzt, um über komplizierte Prozesse Muskelbenzin herzustellen, also Adenosintriphosphat. Hier ist es ATP, schon
genau
mal gehört.
Genau das dachte ich gerade.
Das hat man gehört, ja.
Hier ist es angeblich genauso, aber anders. Nämlich die Elektronen werden nicht benutzt, um Benzin zu bauen, sondern, also Muskelbenzin, sondern sie werden abgeleitet über ein Draht. Die fließen also weg. Und jetzt, aufgepasst, fließende Elektronen, da klingelt doch was, das ist Strom.
So. Da klingelt was, da leuchtet das Lämpchen am Ende von dem Schaltkasten, den man gebaut hat.
Aber warum brauchen wir jetzt dazu Urin?
Weil irgendwo muss die Energie ja herkommen und diese mikrobiellen Brennstoffzellen, die müssen ja was zu fressen kriegen. Sie zerlegen organische Stoffe und man hat diese mikrobiellen Brennstoffzellen schon benutzt in Abwasser oder du kannst sie auch in den Boden setzen und sie gucken, was für ein Zeug finde ich da. Aber hier kriegst du 1A Chemikalien angeliefert durch Urin. Ja? Und sie haben geguckt, die Idee ist auch nicht so neu, aber das, was jetzt neu ist, sie haben geguckt, welchen Einfluss hat eigentlich eine unterschiedliche Urinkonzentration auf die Stromerzeugung? Also wie hardcore konzentriert muss Urin sein, damit da möglichst viel Strom bei entsteht, bei diesem Prozess?
Also wie gelb muss er sein? Kann ich es daran messen, wie stromeffizient mein Urin ist?
Ja, also auf jeden Fall, Nachhaltigkeit ist jetzt nicht mehr grün, es ist jetzt gelb, hast du recht.
Aber das heißt, also wenn ich das mit so einem mikrobiellen Kraftwerk da rausziehe, die Energie, dann ist das mehr, als wenn ich die Fließgeschwindigkeit des Urins nutze. Also man könnte ja auch ein Wasserkraftwerk, ein Urinkraftwerk installieren.
Also ich wollte beides machen.
Sorry, und ich finde Sinas Frage nicht unwichtig. Muss ich jetzt quasi, wenn ich Strom erzeugen will auf dem Klo, darf ich dann nicht so viel trinken? Also muss ich dann sagen, sorry Nieren, ihr habt halt Pech gehabt, das ist mir jetzt wichtiger, dass ich mein Handy laden kann?
Man muss Prioritäten setzen, das stimmt. Also sie haben ein Experiment gemacht, sie haben synthetisches Abwasser genommen und mit menschlichem Urin gemischt in steigenden Konzentrationen, 20%, 50% und 70%. Und dann haben sie über 2 Wochen lang gemessen, so wie viel Schadstoffe aus dieser leckeren Mischung werden jetzt entfernt durch diesen Prozess, also wie gut ist eigentlich auch die Leistung dieser Wasseraufbereitung, denn das macht es ja, zerlegt da blöde Stoffe und wie viel Energie kommt raus. Und jetzt der brillante Schluss des Ganzen. Die Energieproduktion verbessert sich, je höher die Urinkonzentration ist.
Morgenurin.
Fertig.
Morgenurin.
Ich weiß nicht, wie es mit dem Mittelstrahl ist, aber.
Aber eigentlich, also wenn Sie dann unterschiedliche Konzentrationen reingemacht haben, dann würde ich ja jetzt mal davon ausgehen, dass man so ein Kraftwerk eher in einer Kläranlage installiert und nicht an jedem Heimklo. Und das heißt, es ist nicht so wichtig, was die oder der Einzelne da rein gibt, sage ich jetzt mal, sondern es ist wichtiger, von wie viel Haushalten insgesamt da der Urin ankommt, oder? Also funktioniert dann bei einer größeren Stadt, wo mehr Leute reinpinkeln, besser als bei einer Kleinstadt?
Das ist ja eine Frage von wie viel Batterien kaufe ich ein. Also wenn ich ja. viele Batterien habe, habe ich viel Strom. Wenn ich wenig Batterien habe, habe ich wenig Strom, ja. Und du fragst jetzt implizit, wie viel kann man denn so mit einer handelsüblichen Portion Urin laden? Ja, das war total kompliziert, weil das, was sie hier gemessen haben, war die Zellspannung. Und das sagt mir ja noch nichts darüber, wie lange die Batterie jetzt hält, ja, sondern nur mit was für einer Spannung kann ich das betreiben. Mhm. Und wie lange sie hält hängt unter anderem ab vom, Sina, Widerstand des Verbrauchers, richtig?
Müsste eigentlich, ne?
Denke ich auch.
Ja, dann
aber,
weniger geht durch.
Ja, also wie lange das hält, das kann man dann nochmal ausrechnen, so, oder hängt davon ab, was du dranhängst. Die Zellspannungen, die du hier erreichst, sind bei 75% Urinanteil. Sie haben immer einen halben Liter getestet, also 375 Milliliter Urin zu synthetischem Abwasser. 405 Millivolt. Also,
klingt gar nicht mal so viel.
Ist nicht so viel. Damit kannst du nicht mal eine LED aufblinken lassen. Da müsstest du schon drei Pissekanister hintereinander schalten.
Ja gut, aber ein halber Liter Abwasser ist jetzt auch nicht viel im Vergleich zu dem, was durch so eine normale Kläranlage durchgeht.
Nee, aber wenn wir jetzt über deine Toilette reden, ich weiß Korrekt. Ja nicht, was da so alles durchgeht, aber wenn du bei dir zu Hause auf dem Klo dein Handy laden möchtest.
Scheint eher nicht, ja gut.
Ich bin aber dafür, dass man es einfach erweitert. Wer hat es vorgeschlagen, Julia oder Charlotte? Dass man eben auch noch so ein irgendein Wasserkraftwerk in die Toilette mit einbaut? Wer hat
das
schon
gesagt? Schon.
Ja,
also
das gleichzeitig.
Ich weiß nicht, wie kennt ihr diese Wasserräder, die man einfach so kartuzig. Und dann musst du halt auch noch richtig Druck ausüben beim Pinkeln, dass der Strahl halt auch stark genug ist, um dieses kleine Rad zum Bewegen zu bringen.
Anhalten.
Und dann hast du einfach eine doppelte Energiequelle.
Also erstmal volle Kalotte gegen das Wasserrad pinkeln. Dann würde ich sowieso noch sammeln, um einen Stausee vollzukriegen, damit man dann nochmal beim Ableiten auf der höheren Etage nochmal. Ja?
Das ist dann und gespeicherte unten, Energie, genau.
Und unten sitzt dann diese Zelle, ich nenne sie einfach mal liebevoll Power-Pi, und sie verwandelt dann auch noch deine Chemikalien in extra Strom. So habe ich mir das vorgestellt, genau. Also wenn wir über natürliche Ressourcen nachdenken, müssen wir offensichtlich mal den Begriff Ressource etwas überarbeiten. Wir sind ja nicht nur Konsumenten von Strom, wir produzieren ihn jetzt auch. Das ist total eine gute Perspektive, finde ich, für die Energiewende. Solarpaneele sind teuer, Windräder brauchen Genehmigung, aber Urin? Überall verfügbar, keiner will ihn behalten. Also ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, keiner will ihn behalten. Es ist der perfekte Kandidat für Stromgewinnung. Und das darf die CDU niemals herausfinden. Sonst wird sie sofort dagegen kämpfen.
Also wo sich so eine Urinkraftwerk, wo sich so ein Teil auch lohnen könnte, wäre ein Pferdestall, weil Pferde urinieren 15 bis 30 Liter am Tag. Können wir mal drüber nachdenken, wenn wir über das Schweizer Nationalgestüt zum Beispiel sprechen. Aber warum reden wir drüber? Ich habe mich begeistert.
Ja,
sehr gut.
Mit folgendem Geräusch beschäftigt diese Woche.
Klassisches Wiehern.
Klassisches Wiehern. So, wenn man jetzt
kennt.
Da aber ganz genau hinhört, sind das zwei Töne parallel. Mal ganz auseinandersiziert sind es zwei Stimmlagen, die Pferde auch sonst nutzen. Ich habe da auch Beispiele mitgebracht. Einmal, so klingt es, wenn sie freundlich Hallo sagen. Das ist der tiefere Ton, der auch im Wiehern vorkommt.
Etwas Ladehemmung und so, aber
gruselig.
Ja. Die Batterie ist leer.
Und ich sag mal so, wenn ein Pferd sagt, verpiss dich, dann klingt es so.
Das wäre eher wie so ein trockenes Husten, ne?
Ja, wirklich. Habe ich noch nie gehört. Also anscheinend haben Pferde mit mir kein Problem gehabt bis jetzt.
Und das also Pferd macht jetzt beides gleichzeitig. Quietschen.
Genau, beim Vian bedient dieses Pferd diese beiden Tonlagen gleichzeitig.
Hallo, so. Verpiss dich.
Die Einzelbedeutung ist nochmal eine andere als die zusammengefügte Bedeutung.
Ah, okay.
So, aber also wir haben hier eine tiefe Frequenz und eine hohe Frequenz und das nennt man Biphonation. So, und das Interessante ist, Pferde sind eigentlich zu fett für so hohe Töne. Ja, man Was? Sagt nämlich im Säugetierbereich, je größer das Tier, umso tiefer die Töne, die das Tier erzeugen kann und je kleiner das Tier, umso höher die Töne, die es erzeugen kann. Ne? Mäuse fiepsen.
Stopp, Elefanten? Aber wenn ein Elefant trompetet, das ist doch ein total hohes Geräusch.
Aber das ist eine andere Art, wie er das Geräusch macht, glaube ich, oder?
Ach so, das also entsteht erst im Rüssel und nicht in den Stimmlippen.
Ja, das müsste jetzt...
Ja, genau, wir reden hier über die Stimmlippen und den Kehlkopf.
Gehe ich mal von aus, aber ich weiß es nicht genau. Also da ist ja nochmal, das ist ja ein ganz anderer Stimmapparat, sage ich mal.
Genau, oder Hirschröhren nehmen wir.
Ja oder auch anderes Stimme. Beispiel, auch Menschen mit einer sehr, sehr tiefen Stimme können ja vielleicht pfeifen, können ja auch andere Arten von Geräuschen machen, oder? Wofür du jetzt erstmal nicht die Stimmlippen brauchst.
Ja, ganz
also ich bin aber auch keine Expertin.
Sina, du bist da was Gutem auf der Spur. Nämlich, das Besondere ist, das Höhere ist nämlich tatsächlich ein Pfeifton. Und das Besondere beim Pferd ist jetzt, dass beide Töne aus demselben Organ kommen, also aus demselben Gerät, beides aus dem Kehlkopf. Wenn wir uns das mal vergleichen mit einem Menschen, ne, ich kann brummen, so singen und ich kann pfeifen. Das mache ich aber üblicherweise mit meinen Lippen oder meinen Zähnen. Ich könnte das sogar gleichzeitig brummen und pfeifen. Ihr könnt das ja mal alle mit ausprobieren.
Nein, mach mal
dann
vor.
Etwa so. Hört ihr es?
Ja.
Ich
habe das geübt.
Möglicherweise
damit kommt auf jeder Pferdekoppel ganz weit.
Ja, nur das Ding ist halt, Pferde pfeifen nicht mit ihren Lippen mit, sondern die pfeifen im Hals mit, im Kehlkopf, durch eine ganz winzige Engstelle, so eine Art natürliche Düse. So, und jetzt kann man natürlich sagen, aber Menschen, ja, wir können doch sowas wie Kehlgesang machen. Ist das dann nicht auch das Gleiche? Nein, ist es nicht, weil da benutzen wir sogenannte Vestibularfalten. Das sind nochmal andere Taschenfalten unterhalb der Stimmlippen. Also nicht vergleichbar. Ja,
was ist Kehlgesang?
Was man zum Beispiel so tibetisch kennt, so diese, oh Gott, okay, ich kann nochmal ein Audio rauben.
Mach mal bitte, Julia.
Kannst du das
machen? Ich finde, Charlotte macht das sehr gut.
Charlottes 7 Jahre in Tibet haben sich gelohnt. Ja.
Oh Gott.
Nee, genau. Aber wir können unseren Kehlkopf nicht so weit verengen, wie Pferde das können, um so ganz winzige Öffnungen zu erzeugen, dass dann Pfeifton entsteht. So. Und die Methode finde ich spannend, mit der sie es gemacht haben. Sie haben nämlich auf der einen Seite einmal Hengsten des Schweizer Nationalgestüts in den Hals geschaut. Warum denen ausgerechnet, habe ich sie gefragt, die Forscherin. Charlotte?
Ja, also jetzt eher so im MRT oder eher so, machen Sie mal A?
Mach mal A.
Tatsächlich machen Sie mal A.
Oh.
Also so.
Kooperativ.
Ja, und jeder, der schon mal versucht hat, seinem Hund oder keine Ahnung was aus dem Rachen zu fischen, weiß, wie schwierig das bei Pferden sein kann. Und deswegen auch, warum diese Hengste? Weil die das gewöhnt sind. Das nämlich sind Freiberger, Franche-Montagne-Pferde vom Schweizer Nationalgestüt. Und das sind eben Zuchthengste und bei Zuchtpferden gibt es die Problematik, dass die eine Krankheit haben können im Kehlkopf, dass ein Stimmband gelähmt ist. Ja? Und das möchte man eben verhindern, dass sie das weiter vererben. Und deswegen wird es immer wieder getestet und geguckt, ob die Nerven so degeneriert sind schon bei diesem Pferd, dass es schlimm ist und man es nicht zum Züchten benutzen sollte. So, kleiner Exkurs.
Deswegen also es hat gelernt, den Mund aufzumachen und sich da reingucken zu lassen.
Genau. Und also da haben sie ja schon mal gesehen, okay, das verengt sich sehr stark und vermutlich ist es ein Pfeifton. Wie haben sie jetzt nachgewiesen, dass es wirklich ein Pfeifton ist? Und das ist was, das wusste ich nicht. Und zwar konnten die das mit Helium machen. Die haben jetzt nicht dem Pferd Helium gegeben, einen großen Ballon und gesagt, atmen Sie mal auch noch ein. Sie haben Kehlköpfe von verstorbenen Pferden genommen und die im Labor genommen und da Luft durchgepustet. Und wenn man jetzt diesen Kehlkopf verengt und Helium durchpustet und dann der Ton mit Helium auch plötzlich hoch wird, ist das ein Nachweis, dass das ein Pfeifton ist. Weil Helium verschiebt nur Frequenzen, die nicht durch Gewebe erzeugt werden. Und Pfeifen wird nicht durch Gewebe erzeugt.
Ja.
Sina,
das wolltest du auch sagen. Ich habe es auch gewusst.
Wenn ich es verstanden habe.
Oh, wie gruselig. Ja, okay. Stell mal vor, du gehst da abends durch dieses Labor und dann hörst du das geisterhafte Todespfeifen von Pferdeköpfen.
Ja, Pferdekehlköpfen, ja. Also tatsächlich, es ist so, die Audioaufnahme ist so, es ist so ein Pfeifen, so und dann Pelion, piep. Also es ist der eindeutige Beweis. So, jetzt ist natürlich die Frage, warum der ganze Shit und warum ist es jetzt interessant, das bei Pferden nachzugucken und warum können die das überhaupt? Dass Pferde diese Zweistimmigkeit besitzen, das hat die Forscherin schon seit über 10 Jahren rausgefunden. Und jetzt haben sie eben nachgewiesen, wie genau das mechanisch funktioniert. Aber spannender ist ja, warum machen die das? Und interessanterweise können auch andere Huftiere, Säugetiere, zwei Töne erzeugen. Zum Beispiel ein Esel ja nacheinander, IA, auch zwei. Ne? Aber dieses Gleichzeitige, das scheint etwas zu sein, was insbesondere Pferde in der Pferdelinie verbreitet ist. Und das deutet darauf hin, dass es eben evolutionär bis bei Pferden besonders Sinn macht.
Zebras also auch?
Zebras können es nicht, weil Zebras nicht in die Pferdelinie gehören.
Hä, sind Zebras nicht mit Pferden verwandt?
Ja, ist korrekt. Warte, jetzt muss ich kurz gucken.
Aber eigentlich ist ja die Frage, sind Zebras Pferde mit weißen Streifen oder sind
das hatten wir
Pferde
doch schon mal. Das haben wir doch schon mal geklärt.
Pferde und Zebras sind zwar, Pferde und Zebras sind zwar dieselbe Familie, aber unterschiedliche Arten.
Ja.
Und deswegen, also in der Pferdeart sozusagen, hat es sich so wohl durchgesetzt. Und sie vermuten, dass es Pferden ermöglicht, komplexer zu kommunizieren über weitere Distanzen, dass eine Frequenz das eine sagt und die andere etwas anderes, unabhängig voneinander, aber eben zusammengemischt. Und der hohe Ton zum Beispiel zeigt, ob eine Emotion positiv oder negativ ist und der tiefere Ton eben so die Grundemotion oder auch den Status des Pferdes vermitteln kann. Isn't that crazy?
Das ist krass.
Pferdes.
Mhm. Ist ja krass für alle, die so eine direkte Kommunikation brauchen. So, ja. Ist ja der Horror. Dann, ja, aber im hohen Register habe ich doch gesagt, verpiss dich.
Nie wieder zwischen den Zeilen lesen. Sehr gut.
Ja, also man kennt es auch von anderen Tieren, dass die es grundsätzlich können. Zum Beispiel bei Pinguinen weiß man, dass die auch so eine Doppelstruktur nutzen, um irgendwie sich gegenseitig besser unterscheiden zu können. Beim Wapiti hat man auch schon gesehen, dass das geht, aber eben noch nicht experimentell genau angeguckt. Aber was ich so krass finde, ist einfach, weißt du, Pferde sind ja irgendwie mit Hunden auch Tiere, die wir seit 4000 Jahren oder so domestizieren und bei uns haben. Und aber so wenig darüber wissen, wie die und warum die wie miteinander kommunizieren.
Du hast es ja gerade schon gesagt, vor 10 Jahren hat sie es rausgefunden,
ja,
dass sie es tun. Und jetzt 10 Jahre später erst den Grund. Da frage ich mich, was hat sie in den 10 Jahren dazwischen gemacht? Hat sie versucht, dieses Rätsel zu lösen, aber es nicht geschafft?
Ich würde sagen, sie hat darum geworben, dass sie Pferdekehlköpfe von verstorbenen Pferden kriegt. Ich meine, das ist doch nichts, was auf der Straße rumliegt. Da musst du doch auch erstmal ein paar zusammenkriegen und die müssen dann auch in einem Zustand sein, dass du die noch untersuchen kannst im Labor. Also,
oder ja, mit dem Schweizer Nationalgestüt verhandeln, dass sie ihren Hengsten mal tief in den Rachen gucken darf.
Aber wenn du das Zubehör brauchst, es gibt ja, in der Wissenschaft gibt es ja alles, so aus dem Katalog. Du kannst ja, wahrscheinlich gibt es auch einen Katalog für Pferdekehlköpfe, dass du dann für deine Experimente was bestellen kannst.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Die sitzen noch nicht in der Mensa und blättern im Katalog und sagen, oh, das ist aber ein schöner Pferdekehlkopf. Also da fällt mir doch direkt ein Experiment ein. Katalog.
Aber cool, was Pferde alles können. Die können ja zum Beispiel auch Galopp. Ich kann das nicht.
Gut, wir bleiben bei den appetitlichen Themen. Ich habe auch ein klassisches Fakt-Up-Thema dabei und deshalb brauche ich jetzt mal von euch jeweils eine kurze, spontane Schätzung. Wie oft pro Tag pupst ihr? Sina?
Wieso werde ich zuerst gefragt? Müsste das nicht eine anonyme Umfrage sein? Was ist, wenn die anderen sich jetzt davon beeinflussen lassen?
Stimmt, genau. Das ist soziale Erwünschtheit.
Wir das doch.
Ich meine, es ging nicht darum, dass ich mich dafür schäme, sondern dass, wenn ich jetzt eine Zahl nenne, Julia vielleicht ihre nochmal anpassen möchte.
Richtig, genau.
Weil Julia denkt bestimmt 3000 Mal. Und ich
okay,
sag,
wollt
so
ihr es alle gleichzeitig sagen?
Ich weiß es noch
richtig
gar nicht.
Richtig gut für den Podcast.
Gilt es auch, wenn man auf Toilette sitzt? Oder geht es jetzt einfach darum,
immer,
wenn ich hier in der Aufnahme sitze?
Auch auf dem Klo.
Im Bewerbungsgespräch. Boah,
man merkt das doch auch gar nicht selber manchmal, oder? Also je nachdem, welche Menge da so rauskommt.
Okay, ich sehe schon,
jetzt
hier wird sich gedrückt.
30. Ich sag jetzt
okay,
mal 30.
Gedrückt.
Julia, wie schlecht.
So, Julia, wie oft?
Ich hatte spontan so 18 gesagt.
Ineas?
Einmal pro Stunde, also Größenordnung 20 bis 30, hätte ich auch gesagt.
Okay, ich habe diese Woche einen Tag mitgezählt, aus Gründen, ja, die Zahl verrate ich später, vielleicht. Also eigentlich finde ich ja, man braucht keinen Grund dafür, um das zu machen, aber es gibt jetzt zumindest einen Anlass. Forschende aus Maryland sammeln diese Daten jetzt von sehr vielen Menschen. Mehr Daten, mehr Erkenntnisse. Und es wird auch nicht einfach nur gezählt, sondern es wird richtig gemessen. So, ne, so viel zum Thema, man merkt das ja nicht immer selber. Und zwar nicht nur wie oft, sondern auch was und wie lange.
Genau. What? Also haben die so Mini-Geräte dahin gebaut? Oder wie würden wir das denn erfassen?
Smarty, richtig, Julia.
Das sind die Pupsunterhosen, die man auch in dem Wissenschaftskatalog findet zum Messen. Wahrscheinlich.
Ich glaube, das ist Eigenbau, oder? Dass das
hoffe,
Maßstab lohnt.
Ich hoffe, dass das Eigenbau
ist. Ihr macht Witze, passt auf. Diese Forschenden haben ein kleines Device für die Unterhose entwickelt, das aufzeichnet, wie oft was rauskommt. Und zwar die Menge. Wie lange dauert der einzelne Pups und wie groß ist die Menge des Wasserstoffgases, das da rauskommt?
So, da ist es der Feuchtigkeitsgehalt sozusagen, das, was für ein Pups das ist?
Nee, Wasserstoff, das ist Wasserstoff, also Gas.
Das, was explodieren kann.
Also Wasserstoff.
Das, was,
womit
genau
man die Hindenburg füllen kann.
Das, was du mit dem Feuerzeug anzünden kannst.
Danke,
ja, genau.
Genau. So.
Leas.
Ja, also.
Sorry.
Warum? Ne? Das mit dem Wasserstoff, das sagt was darüber aus, wie unser Darmmikrobiom funktioniert. Ne? Was wir gegessen haben, wie das verstoffwechselt wird, ob wir das gut vertragen und so weiter. Ich behaupte, einen Riesenschritt hin zur personalisierten Medizin, das ist überhaupt nicht lustig. Ja? Man klippt sich dieses Ding hinten an die eigene Buchse dran, und zwar auf Höhe des Ausgangs. Tatsächlich ungefähr 3x3x1 Zentimeter, finde ich gar nicht so klein, muss ich sagen. Die ProbandInnen haben alle angegeben, dass sie es nicht unbequem fanden. Ich würde sagen, muss man halt für die Wissenschaft Jogginghose tragen. Sorry, not sorry.
Also nur in die Unterhose, nicht einführen.
Es
ja, dann kommt ja nichts mehr raus, Eneas.
Genau. Kein Kochen, ein Messgerät.
Wenn es wie eine Flöte ist, dann kommen die Töne ja auch raus.
Stimmt.
Die Töne werden, glaube ich, noch nicht mitgemessen, aber ist ein schöner nächster Schritt, ja. Schreiben wir uns mal auf. Also, wenn eine Krankheit vermutet wird, dann nimmt man ja auch eine Stuhlprobe, so. Ist ein ganz normaler diagnostischer Vorgang. Warum soll man nicht auch das Gasförmige messen?
Und ja, die Stuhlprobe nimmst du nicht aus der Unterhose.
Danke. Ich hoffe, alle AllgemeinmedizinerInnen da draußen, ich hoffe. Aber es ist auch ein bisschen leichter, ne? So, und es, also die Daten werden dann gesammelt und die kann man dann elektronisch auslesen. Das heißt, ich muss es auch nicht dran riechen als Forscherin. Es sind wertvolle Gesundheitsdaten, wenn man weiß, was und wie viel der Durchschnitt der Menschheit da an Gasförmigem so rauslässt. Ich habe dann mal geguckt, ne, und wenn man das mal so bei der Suchmaschine der Wahl eingibt, dann findet man immer so Daten wie, ja, alles zwischen 10 und 20 ist normal und dann wieder, ja, 60 ist auch normal und 5 ist auch normal. Ja, also, ne? Offensichtlich gibt es nicht so gute Basisdaten dafür und ich vermute, dass es auch individuell ist. Dieses Messgerät jedenfalls haben 19 ProbandInnen eine Woche lang getestet, im Schnitt 11 Stunden am Tag und ja, jeden Tag eine frische Unterhose, bevor jemand fragt. Von diesen ProbandInnen waren 3/4 Männer. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Gemessen wurde die Häufigkeit und die Länge der Pupse, die im Paper übrigens Flattes Events genannt werden, was mir sehr gut gefällt, und die Wasserstoffkonzentration, Biomarker. So, das war die Baseline. Im Schnitt haben die 32 Mal am Tag gepupst, aber die Varianz war sehr groß. Also von 4 bis über 60. So, und das ist bei 19 Leuten natürlich auch jetzt nicht so wahnsinnig aussagekräftig. Es ging eher darum zu testen, ob dieses Gerät vernünftig funktioniert. Deswegen Step 2, 38 andere Versuchspersonen haben auch diesen Clip gekriegt mit dem Messgerät und die haben ein Inulinpräparat bekommen. So, was das ist, erzähle ich gleich. Die Forschenden haben vermutet, die Änderung der Ernährung wirkt sich aus auf wie oft und wie lange und wie viel Wasserstoff und haben auch, naja, gehofft natürlich, dass das Gerät das erkennen kann und das war auch der Fall. So. Inulin ist ein Fruktan, habe ich gelernt, Zucker in Stärkeform. Allerdings einer, den Menschen nicht verstoffwechseln können. Deswegen ist das zum Beispiel auch in Diabetikerprodukten drin. Und wenn das dann aber in den Dickdarm kommt, dann basteln natürlich Bakterien da dran rum und zersetzen das irgendwie und das führt bei vielen Menschen zu, wer möchte raten?
Spaß.
Mehr Flatulenz. Kommt drauf an, wie lustig du das dann findest. Genau. Das kommt auch natürlich vor, zum Beispiel in Chicorée oder Topinambur. So. Warum jetzt das Ganze? Die Forschungslage ist schlecht. Das kann man ja nicht so stehen lassen. Ne? Bisherige Untersuchungen haben natürlich nicht so genau gemessen, was da so rauskam, ne? Also was in dem Gas irgendwie drin ist und wie viel. Und B, haben eben die Leute bisher meistens einfach selber gezählt. Das ist ja fehleranfällig. Ich krieg's nicht mit, ich bin mir nicht sicher, naja, war das jetzt auf dem Klo, gilt das jetzt? Nachts kann man sowieso nicht mitzählen. Und deswegen gibt es diese Unterhose, sie ist erfolgreich getestet. Und es gibt einen nächsten Schritt. Ein Citizen Science Projekt.
Nein, toll.
Möglichst viele Menschen sollen diese Unterhose tragen, also diesen Clip in ihrer eigenen Unterhose, und ihre Furzdaten zur Verfügung stellen.
Gut, dass du das nochmal klargestellt hast, dass es hier nicht um eine Unterhose geht, die die Runde macht, sondern
am Anfang dachte ich wirklich, ja, da stand dann überall, ja, die haben dann diese Unterhose 11 Stunden am Tag getragen und eine Woche, und ich dachte die ganze Zeit so, wollt ihr, also das ist doch nicht eine Unterhose, ne? Und dann irgendwann habe ich dann gesehen, nee, es geht darum, dass man sich diesen Clip in die eigene Unterhose reinmacht. Ich habe auch noch eine schlechte Nachricht. Der Ansturm war zu groß. Man kann sich gerade für dieses Projekt leider nicht mehr als Versuchsperson anmelden.
Nein.
Ich bin sehr enttäuscht. Ja. Es gibt aber eine Warteliste.
Es gibt eine Warteliste.
Falls jemand aufgibt. Man kann sich draufsetzen. Naja, ich glaube, sie wollen das Projekt gerne noch erweitern. Ich weiß ja auch nicht, wie viel die von diesen Clips hergestellt haben, wie teuer die sind. Die muss man ja auch verschicken. Man muss ja die Daten irgendwie auch alle sammeln. Also vielleicht gibt es ja irgendwie eine zweite Runde oder so.
Das ist so süß. Also Citizen Science Projects sind sowieso immer total cool, ne? Weil alle Leute sich an so einem Projekt beteiligen. Aber können wir mal gerade festhalten, wie wholesome es ist, dass gerade so ein Projekt, wo es darum geht zu pupsen, dass da einfach zu viele Leute mitmachen wollen. Ich finde das so süß.
Ich auch. Ich weiß nicht, wie viele mitmachen dürfen. Das ist da leider nicht zu sehen auf der Seite. Oh. Aber ich verlinke das gerne in den Shownotes. Das heißt, wer sich noch auf die Warteliste setzen lassen möchte, kann das dann natürlich tun.
Aber ich meine, kriegt man irgendwas dafür? Was kriegt man denn dafür? Man kriegt ja nichts, oder?
Erkenntnisgewinn.
Erkenntnisgewinn.
Ja gut, Erkenntnisgewinn über deine Pupsfrequenz.
Du kriegst bestimmt auch deine eigenen Daten. Genau, du musst diesen Clip tragen, mindestens eine Woche, dann musst du mal genau schreiben, musst du dir quasi notieren, wie oft, also hast du das wirklich den ganzen Tag gehabt, was hast du gegessen, genau.
Ja, mir geht es einfach darum, ich finde krass, dass die Leute da mitmachen wollen. Es gibt da kein Geld für, man kriegt halt ein paar Daten über, gut, seine Pupse, was auch immer der Plural ist. Aber ich finde es einfach sehr süß. Ich finde es sehr schön, dass Leute da so motiviert sind und sich auf eine Warteliste setzen lassen, um so ein Ding sich in die Unterhose zu packen.
Aber, also ich meine, Sina, wenn du dir mal in der Kinderbuchabteilung anguckst, was da so rumsteht, es gibt sehr erfolgreiche Kinderbücher über pupsende Drachen beispielsweise. Also eine große Faszination im Kindesalter ist ja auf jeden Fall da. Warum sollte die denn als Erwachsener plötzlich weg sein? Die wurde nur verdrängt.
Ja, wir reden nur nicht mehr so drüber.
Ja. Es ist ja ein Thema, was auch mit Charme, je nachdem, wo man ist, besetzt ist, weißt du? Je nachdem. Nicht bei uns, bei Fucked Up, aber bei anderen Leuten vielleicht.
Naja, gut,
deswegen
finde ich
das so wholesome.
Musst du in diesem Versuchszeitraum alles rauslassen, was geht? Also.
Gute Frage. Es gibt auch Leute, die das drin halten, ne?
Mhm. Naja, gut, aber wenn du jetzt mal im Aufzug stehst, dann würdest du ja auch kurz sagen, ich setze mal das Citizen Science Project mal kurz aus, bis ich im dritten Stock bin.
Tut mir leid, Leute, es ist für die Wissenschaft.
Hast du wieder ein 1A-Gesprächsthema?
Ja, mit fremden Leuten im Aufzug, den du erzählst, dass du ein Device in der Unterhose hast. Das ist ein ganz toller Moment.
Und jetzt leider pupsen musst. Das ja.
Für alle, die jetzt zuhören und so sagen, ja, ich fühle mich angesprochen. Das Thema interessiert mich auch wissenschaftlich. Ich habe eine weitergehende Frage. Aber nur noch keine Antwort. Also es ist keine Quizfrage, sondern das ist wirklich für euch zum Nachdenken. Wird man durch Pupsen leichter, weil man Masse abgibt? Oder wird man durch Pupsen schwerer, weil du Gas abgibst und dadurch Auftrieb verlierst? Ich habe mal versucht, diese Frage zu beantworten und ich habe hier stundenlang mit einem promovierten Physiker gesessen und wir haben gerechnet wie die Bekloppten. Aber am
ich
Ende,
erinnere mich daran.
Ja, am Ende so it depends rausgekriegt und nach wie vor denke ich, ich bin nicht ganz befriedigt, was das angeht. Und jetzt, wenn aus diesem Projekt endlich rauskommt, dass wir zum Beispiel auch die Menge besser quantifizieren können, das würde helfen und auch den
aber
Gasanteil.
Der Pups, ich will es gar nicht neu aufbringen, aber der Pups ist doch auch ein bisschen komprimiert im Darm, oder?
Das macht es alles nur komplizierter, genau.
Ja, okay, vergiss es, ich will es gar nicht anfangen. Stimmt, mir wird jetzt schon schlecht, vergiss es.
Ah, PS, ich habe an besagtem Tag 7-mal gepupst. Fand ich wenig. Ich hätte vielleicht vorher Erbsensuppe essen sollen.
kommen wir zu einem anderen sehr schönen Studienaufbau. Ich finde ja auch den Aufbau von Studien eigentlich immer am schönsten, wenn mit ProbandInnen irgendwas untersucht wird, irgendwas ausprobiert wird. Es hat auch immer so einen kleinen Gaming-Charakter. Und besonders schön finde ich das immer, wenn das mit Tieren passiert. Also vorausgesetzt, den Tieren geht's gut. In diesem Fall scheint es auch so zu sein. Es geht um Zebrafinken. Oh. Kennt ihr die? Das sind diese kleinen quietschenden Fellknäule. Nicht Fell, Federknäule.
Und die haben so, so seitlich am Kopf wie so Zebrastreifen, ne?
Ja, genau.
Sind sie verwandt mit Pferdefinken oder ist es
eine andere Art? Das berühmte Säugetier.
Können sie zweistimmig? Ja.
Zebrafink. Genau, also es sind kleine Ziervögelchen, sind so dunkelgrau, haben so ein ganz süßes, quietschendes Geräusch und haben Tupfenstreifen und vor allem diesen richtig dicken, roten Schnabel. Das, man hat die bestimmt schon mal gesehen. So, und wer die besonders gerne mag, das ist die University of Alberta in Kanada. Und die haben sich mit dem Nestbau von Zebrafinken beschäftigt, genauer gesagt mit dem Material und welches Material oder eher welche Farbe des Materials denn Zebrafinken bevorzugen. Und wie sehr sie sich dabei von anderen Zebrafinken beeinflussen lassen.
Zebrafinken-Influencer?
Genau, und zwar was Farbtrends angeht beim Nestbau. Genau, also generell die Männchen sind die Nestbauer bei den Zebrafinken. Also die bauen das Häuschen zusammen. Die suchen alles mögliche an Materialien in der Natur zusammen. Gräser, irgendwelche Materialien, mit denen du halt ein schönes Nest bauen kannst. Wenn sie in Gefangenschaft sind, dann nehmen sie auch alles, was einem so angeboten wird. Da sieht man immer, wie Leute irgendwie in ihren Ziervögelchen so kleine Papierstreifen anbieten oder Wolle oder weiß ich nicht was. Ne? Also alles, was sich für den Nestbau eignet. So, und wenn es um Farbe geht, hat sich eben diese kanadische Universität dafür interessiert. Und der Studienablauf ist folgendermaßen. Also ein Zebrafinkenpaar kommt in so eine Box, in so eine Käfigbox. Und da sind zwei Sorten von Schnüren. Werden angeboten. Zwei Farbsorten. Gelbe Schnüre und blaue Schnüre. Und dann wird die Zeit immer mal gemessen, wie lange jedes Männchen von diesem Zebrafinkenpaar bei der jeweiligen Farbe abhängt. Wie lange es mit der jeweiligen Farbe beschäftigt ist. Also wenn der Zebrafink bei den blauen Schnüren, ne, so als Beispiel 400 Sekunden rumgehangen hat und bei den gelben Schnüren eher 600 Sekunden, dann spricht man von einer 60-prozentigen Präferenz für gelbe Schnüre. Mhm. Okay.
Und was ist, wenn er sich verheddert hat und deswegen mehr Zeit braucht?
Die waren auf jeden Fall zurechtgeschnitten. Also es ist kein ganzes Wollknäuel. Das.
Okay.
So, und dann kommt der zweite Step. Der Zebrafink oder das Zebrafinkenpärchen kommt in eine neue Box, in eine Gruppe mit vielen anderen Zebrafinkenpaaren, die schon fertig gebaute Nester zum Teil haben, entweder in blau oder in gelb. Und jetzt ist die Frage, wenn die so eine Weile sich da aufgehalten haben in dieser Zebrafinken-Nachbarschaft, sage ich mal, mit all den blauen und gelben Nestern. Und wenn es eine Farbe gab, die stärker vertreten war, lassen die davon ihre eigene Präferenz beeinflussen. Na, also wenn ich als Zebrafink sage, so boah, diese gelbe Wolle, boah, richtig schick, da stelle ich mir ein tolles Nest draus vor. Und dann gehen sie in diese Zebrafink-Nachbarschaft und sehen nur blaue Nester, überlegen sie sich dann nochmal. So, okay. Und das Ergebnis, das ist nämlich dann der dritte Punkt, die kommen wieder in diese Nestbaubox. Welche Farbe wählen sie jetzt aus, wenn ihnen jetzt ein Ort angeboten wird, um das Nest zu bauen? Und tatsächlich, wenn die Zebrafinken sich unsicher waren bei einer Farbe, also wenn wir so eine 60-40-Präferenz zum Beispiel hatten, dann war die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie sich für die Farbe umentschieden haben, die dem aktuellen Farbtrend in dem Nestbauviertel entsprach. Aber wenn sie total auf eine Farbe abgingen, dann war denen auch völlig egal, ob die anderen Zebrafinkenpaare die genutzt haben oder nicht. Da sind die treu geblieben.
Ah, okay. Also das heißt, wenn die nicht zu 60% bei der gelben Wolle vorher waren, sondern zu 80%, dann haben sie hinterher gesagt, ich bin Individualist, ich mache trotzdem mein gelbes Häuschen.
Ja, gelb ist mein Style.
Ich bin ich.
Ich
gehöre nur mir.
Ich bin ein eigenständig denkender Zebrafink. Ich lasse mich nicht von der Masse mitziehen.
Ich lasse mich nur von dem dämlichen Versuchsaufbau beeinflussen, genau.
Ja, genau.
Aber stell dir vor, der Zebrafink entscheidet sich für eine Farbe. Dann wird ihm gezeigt, was hinter dem dritten Türchen für eine Farbe ist und entscheidet sich nochmal um. Irgendwie kommt mir das bekannt vor, dieses Setup.
Das Ziegenproblem.
Ziegenfinken, ja.
Das Zebrafinkenproblem.
Das ist Ziegenfinkenproblem, ja.
Oh Gott.
Nee, das war's nicht. Aber ich habe mich halt auch gefragt, also wir suchen ja immer die Fehler in der Studie, im Studienaufbau. Das ist ja ein Aufbau, den wir gut verstehen können. Was könnte da... Ich weiß nicht. Könnte man da noch irgendwie einen anderen Einflussfaktor gehabt haben? Ich habe als erstes gedacht, können die überhaupt Gelb und Blau unterscheiden?
Ja,
das ist das Erste, was ich mich frage, nur weil ich Gelb und Blau unterscheiden kann, ist für den Zebrafink nicht voll egal. Oder kann der vielleicht sogar, gibt es vielleicht können die was sehen, was wir nicht sehen können? Also wir sehen einfach nur gelbe Wolle, so wie wir eine gelbe Blume sehen. Aber der Zebrafink, der ja vielleicht auch noch im UV-Bereich sehen kann, sieht was ganz anderes. Der sieht irgendwie gelb gesprenkelte UV-Wolle oder irgendwie und sowas. Vielleicht lässt es sich da nochmal beeinflussen.
Und was wir jetzt noch gar nicht hatten, war, du hast jetzt immer gesagt, die Männchen bauen ja und die Männchen haben eine Präferenz. Ja, was ist denn mit den Weibchen? Vielleicht haben die ja gesagt so, Eduard, das sieht scheiße aus, nimm die andere. So, sonst lege ich die Eier bei dem hier bei Karlchen ins Nest, das hübschere Nest. Ja.
Weiß kann auch sein. Nicht. Kann auch sein. Vielleicht hat sie auch gesagt, du, das ist laut Wikipedia deine Aufgabe, du machst das schon. Also vielleicht hat das Zebrafinkenweibchen auch sich voll rausgehalten. Ging ja nur darum, dass das Männchen eine Motivation hat, überhaupt ein Nest zu bauen. Ne?
Das stimmt, das müsste man mal abgrenzen zu Paarungsverhalten, wenn du sagst irgendwie, oder zu Werbungsverhalten.
Ja.
Na, wenn ich jetzt weiß, die Hübschigkeit oder die Attraktivität meiner Hütte beeinflusst. Nein, wie heißt das denn? Das passt nur substantiv.
Die Schönheit.
Die Flügigkeit.
Ja. Das ist ja zum Adjektiv schön. Was ist so hübsch? Hübsche. Nee, egal, also die Attraktivität meiner Hütte beeinflusst, wie gut ich nachkommen haben kann. Und dann gehe ich raus in die Straße und stelle fest, okay, hier haben alle sich schon für gelb entschieden. Dann ist doch auch eine gute Überlegung zu sagen, schwimm gegen den Strom, damit du irgendwie rausstichst. Ne?
Oder zu sagen, aha, die haben alle gelbe Nester, bei denen hat es überall geklappt mit dem Nachwuchs, scheint nun mal sicher zu sein.
Man
wäre auch
eher,
das wäre ein
Fragen.
Ja, normalerweise haben wir ja bei allen Studienabläufen am Ende auch noch den Fragebogen, aber irgendwie war der hier nicht mit drin, ich weiß auch nicht warum.
Und, oder auch von den Predators her, gibt es halt bestimmte Farben, die bestimmte abhalten.
Habe ich mich auch gefragt, gelbes Katzen. Nest... Vielleicht besser im Baumwipfel im Herbst als blau.
Weil Katzenfarben blind sind. Weiß ich ja nicht.
Aber ist blau nicht sowieso eine Farbe, die irgendwie in der Natur nicht vorkommt? So,
Also das Falschen wäre anderer Meinung, gell?
Es gibt also sehr wenig blau.
Sehr wenig, also nicht ist jetzt falsch, aber Blaubeeren sind ja eigentlich auch rot irgendwie. Und dass das Blau so eine Farbe ist, die irgendwie sehr, sehr selten und sehr aufwendig nur produziert werden kann.
Habe ich auch im Kopf. Ich fand noch spannend, ich habe nämlich noch eine andere Studie gefunden, aber auch nur überflogen. Aber da habe ich noch irgendwas davon gelesen, dass Zebrafinken sich auch sehr stark bei der Farbwahl beeinflussen lassen, wie sie aufgewachsen sind, also in welchem Nest sie selber groß geworden sind.
Oh.
Das fand ich sehr, sehr süß.
Also im Sinne von positiv beeinflussen, von wegen hat Mama schon so gemacht, oder im Sinne von Teenage Rebellion zu sagen, nee, jetzt ist genug mit gelber Hütte.
Das kommt auch wieder auf den individuellen rebellischen Zebrafinken an wahrscheinlich. Ich müsste es nochmal durchlesen, ich weiß es nicht mehr. Aber es gibt auf jeden Fall eine weitere Beeinflussung, aber das sind die umgangen, weil diese Zebrafinken sind auch in der Universität sozusagen geschlüpft und aufgewachsen und so. Also das haben die schon alles im Griff gehabt.
Hatten alle dieselbe hässliche Laborumgebung.
So, das war sie, die letzte Runde. Viele von euch haben uns geschrieben, dass sie traurig sind. Glaubt uns, wir sind es auch. Und die Frage nach dem Warum kam noch öfters, für die, die es noch nicht gehört haben. Uns gab es jetzt einige Jahre und wie alle Podcasts in der ARD gibt es Vorgaben und es gibt Ziele, die wir erfüllen sollten und das hat leider nicht ganz geklappt. Deswegen gibt es jetzt Platz für andere Formate. Aber wir hatten euch ja auch noch was gefragt, nämlich wo ihr uns hört und bei welchen Tätigkeiten. Und Julia hat sich durch die Antworten gewühlt dazu.
Mhm. Und ich bin begeistert. Also ich habe mich auch durch die Antworten gewühlt und aber auch auf den Plattformen, wo wir veröffentlichen. Teilweise kann man auch so Weltkarten sich angucken, wo wir gehört werden. Und diese Karte ist so beeindruckend. Also sie ist auf jeden Fall sehr, sehr ausgefüllt. Und also Nordamerika sowieso komplett stabil, Europa auch, Südamerika auch sehr stabil. Nur frage ich mich, was ist in ein paar Ländern los, wo wir scheinbar nicht gehört werden? Was ist in Uruguay los? Was ist in Venezuela los? In Panama? Was habt ihr gegen
In Venezuela kann ich dir sagen, da ist kein Internet.
Da kann ich dir sehr gut sagen, was da los ist.
Nee, aber auch sonst, ihr habt uns ja auch schon aus Santiago de Chile geschrieben. Oder wenn wir auch Richtung afrikanischem Kontinent gucken, Sambia, keine Ahnung, Nigeria, Tansania, Namibia, da hört ihr uns. Und sogar auch Südamerika, Vereinigte Arabische Emirate. Und ich habe mich aber gefragt, was ist denn jetzt am weitesten weg? Und ich muss sagen, also Santiago de Chile ist schon mal sehr gut. Da haben wir 12.000 Kilometer Luftlinie, aber am weitesten weg Neuseeland. 18.000 Kilometer. Ich meine, viele nehmen uns ja auch mit in Urlaub. Ne? Das
kann wollte
auch
sein, ich gerade sagen.
Mal runtergeflogen ist. Aber ich weiß, dass einige von euch, ihr habt uns auch geschrieben, auch wirklich auf der ganzen Welt verteilt wohnt und uns teilweise hört. Oder zum Beispiel einer ist mir auch vorhin im Kopf geblieben, er hört uns in ihrem Auslandssemester in Rumänien, um ein bisschen Heimat dabei zu haben. Ist das nicht schön?
Liebe Grüße.
Genau, also es ist nicht, dass zufällig einer in Neuseeland sich verklickt hat, in den deutschen Podcast reingeklickt hat, kein Wort verstanden hat, wieder weggeklickt hat, sondern das sind alles echte
das
Meldungen.
Sind,
ne?
Das sind echte, das sind richtige Leute, also liebe Grüße an euch. Und bei was, ich habe es ja gerade schon gesagt, im Zug, im Auslandssemester zum Beispiel, aber auch, also häufig, wenn ihr euch bewegt, auf dem Fahrrad zum Beispiel, auch aha, manchmal müsst ihr wohl so laut dabei lachen, dass andere sich umdrehen, genauso wenn ihr auf dem Zug wartet. Oder ansonsten eine Krankheitsbegleitung sind wir auch, wenn jemand Grippe hat oder Autofahren, sowohl auch mit Kindern als auch ohne Kinder. Also was mal der Einschlafbegleitungspodcast war vor 4 Jahren, ist mittlerweile ein gemeinsamer Hörpodcast geworden mit den kleinen Kindern. Das finde ich sehr schön.
Oh,
und an der Stelle
Gott,
möchte ich mich auch dafür entschuldigen, dass eure Kinder sicherlich auch viele unschöne Wörter von uns lernen, die sie später eh lernen werden. Sind wir doch mal ehrlich.
Oh Gott, ich vergesse das auch jedes Mal, ne? Dass das ja auch Kinder hören könnten, wenn ich irgendwie fluche oder so. Ich entschuldige mich jetzt schon mal.
Ja, ja.
Nochmal für all die 1000 Folgen, wo ich geflucht habe. Entschuldigung.
Aber
das ist dein Image, da musst du dich nicht entschuldigen. Das ist jetzt dein Problem.
Das ist mein Image. Ich bin ein individueller Zebrafink. Ich fluche.
aber sonst, ich meine, wo hören wir Podcasts? Ne? Bei den ganzen Tätigkeiten, wo uns gefühlt unsere Gehirnzellen sonst absterben würden, von Bügeln über Putzen bis, keine Ahnung was, gehasste Hausarbeit wurde sehr, sehr oft von euch genannt. Und manchmal auch im Labor. Und das finde ich auch sehr süß, dass ihr uns genau da hört, wo ihr genau die Sachen macht, die dann später bei uns wieder auf dem Schreibtisch vielleicht landen. Das ist so ein richtiger, wie nennt man das? Full Circle Moment.
Der Full Circle of Life.
Wir sind einfach auch Inspirationsinhalt für die Leute, die im Labor arbeiten.
Hoffentlich. Wir haben ja oft neue Studienvorschläge.
Ist aber auch Arbeit einfach, der Podcast für die Leute dann.
Aber abwechselt. Ich muss sagen, als ich mir dann nochmal so die ganzen Sprachis und so angehört habe, ich bin echt richtig emotional nochmal geworden. Weil es ist schon, finde ich, nochmal was anderes zu merken, wie sehr wir teilweise so im Alltag von euch drin sind oder so zu einer Routine gehören oder ihr euch so freut oder sagt, das und das hat sich verändert oder, keine Ahnung, Lehrer, die es mit ihren Schülerinnen und Schülern im Unterricht hören oder dann immer so Wahr- oder Falschgeschichten draus spinnen. Das ist irgendwie, wenn man dann hier so zu Hause sitzt und die Folge aufnimmt, ein voll schönes Gefühl.
Also wenn du da emotional wirst, dann lese ich dir mal hier ein wunderschönes Abschiedsgedicht vor, was wir bekommen haben in den Hörermails.
Oh.
Von Benjamin, falls ihr es noch nicht gelesen habt. Ich finde es so süß, ich muss es einmal vorlesen. Also, liebes Faktab-Team, euer Podcast handelt von kurioser Wissenschaft. Er war einer meiner Liebsten und gab mir Kraft. Ich hörte euch immer von Österreich. Und weil ihr aufhört, füllen meine Tränen einen Gartenteich. Doch ich blicke zurück auf diese schöne Zeit. Oft drehte sich eure Forschung um Fäkalien, Lebensmittel oder Natur. Manchmal kriegt man davon einen Lachkrampf pur. Ich hörte alle eure Folgen und liebe eure Methoden und wie ihr überprüft das Studiendesigns der Forschung von allen Episoden. Aeneas gab sich immer coole Namen und manchmal sogar die drei Damen. Vielen Dank für diese geile Zeit. Um zu erreichen, was ihr weitermacht, wäre ich fast zu allem bereit. Liebe Grüße, Benjamin.
Oh.
Danke, Benjamin.
Großartig.
Das ist so süß. Danke.
Es haben sowieso ganz schön viele geschrieben, dass sie bereit wären, alles Mögliche zu tun, damit es Fakt ab weitergibt. Das hat mich auch sehr bewegt. Überhaupt auch die pure Menge, alles zusammen kopiert in ein Dokument, in einer Schriftgröße, die ich fast schon nicht mehr lesen kann, ich werde auch älter, sind über 20 Seiten Rückmeldungen. Und da haben wir so wunderbare Sätze gelesen. Zwei sind mir noch im Kopf. Einer war: eine so tolle Werbung für Wissenschaft sollte nicht eingestellt werden. Oder auch: durch euch konnten wir sogar unserer Teenie-Tochter zeigen, dass Wissenschaft und Forschung nichts Langweiliges ist. Und das macht uns stolz und ich würde sagen, Mission erfüllt.
Ja, ich habe in den letzten Tagen diese Nachrichten in diesem langen Doc gesammelt. Und ja, Julia, du hast gesagt, du bist emotional geworden. Ich gebe zu, ich habe Tränchen verdrückt. Und auch für mich war das so, für eine, die halt irgendwie häufig alleine so am Mikro sitzt und gar nicht weiß, hört das irgendjemand, interessiert es irgendjemanden, was ich mache, finden die Leute das vielleicht sogar schön. Es ist total krass, so viel Rückmeldungen zu bekommen. Ist jetzt natürlich auch ein blöder Anlass, aber trotzdem. Und dann gleich so. Also, Irena hat geschrieben, dass sie vielleicht auch wegen uns Wissenschaftskommunikation oder Physik studieren will. Hallo? Ja?
Boah.
Mike?
Oh mein Gott.
Ja? Ja?
Du es nicht. Überlegst du dir nochmal.
Aber Mike hat, das hat er uns angekündigt, großartig den Kornburger getestet, ja, und hat uns eine komplette Fotodokumentation geschickt. Ich freue mich sehr, dass meine Küchenexperimente Nachahmer finden.
Hey, ich habe das auch viel zu spät, ich habe das Thema viel zu spät, die Folgen viel zu spät gehört. Ich habe mich nur gewundert im Dokument, was sind das für Bilder?
Warum so
wieso
viele
kriegen
Hamburger?
Wir so viele Bilder von Hamburg? Was ist da schon wieder los gewesen?
Und es gab ja nicht nur ein Gedicht, sondern es gab auch noch andere künstlerische Ergüsse. Und zwar hat Florian nochmal Bezug genommen auf den Oktopus mit Kaffee. Der wird einfach für immer bleiben, der Oktopus mit Kaffee. Und hat für uns noch einen gezeichnet. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Das ist der absolute Wahnsinn.
Ich finde, so ein Oktopus mit 1000 Kaffeetassen ist auch ein Symbolbild für Forscherinnen und Forscher.
Das stimmt.
Also. Das ist doch der Laboralltag. Du willst eigentlich genauso viele, du bist so schlau wie ein Oktopus und brauchst aber auch so viele Kaffeetassen, wie ein Oktopus Arme hat.
Und so viele Arme, um irgendwie die ganzen Anträge und so zu schreiben und parallel noch dein Zeug zu pipettieren und keine Ahnung was.
Galertartig weich windet man sich durch die Anforderungen der Postdoc-Karriere, ja.
Galertartig, was?
Sind Oktopoden galertartig? Das sind doch Quallen.
Galert, was ist galert?
Wie Wackelpudding.
Schwabbelig. Ja.
Was
ja,
ist galert doch, für Material? Woher kommt der? Ach, ist ja auch egal. Ich schweife ab von, ich will schon wieder Sachen wissen.
Also auch das haben einige von euch nochmal geschrieben, dass sie jetzt die alten Folgen nochmal hören wollen. Gerne rückwärts und in doppelter Geschwindigkeit und dann erzählt uns, was passiert. Die werden noch eine Weile im Feed verfügbar sein. Und wir hören und sehen uns hoffentlich irgendwann auch wieder. Julia zum Beispiel bei Mal angenommen und im Radio. Sina bei den Social-Media-Kanälen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Ineas im Radio bei Das Wissen und bei Quarks. Und mich, Charlotte, auch erstmal im Radio. Und dann gucken wir alle mal. Ne? Also ihr könnt uns weiter auf Insta folgen. Ihr werdet sehen, wenn es was Neues gibt.
Genau.
Und wir danken euch.
Und wir danken auch an der Stelle nochmal unserem Team vielleicht,
oh,
oder?
Oh ja,
weil
wir danken
ihr hört
Team.
Immer nur uns, aber im Richtig. Hintergrund gibt es auch lauter Leute, die immer auch mitschneiden und Themen mit raussuchen oder sich organisatorisch um alles kümmern. Hier sitzen eigentlich noch viel mehr Menschen als wir vier. Also danke auch an unser Team.
Genau, danke an Janine, an Christoph, an Martin und an Chris. Und an Antonia und alle, die uns auch so drumherum noch unterstützt haben. Und aber wie gesagt, hauptsächlich an euch für fast 4,5 Jahre, Alter. Sehr nerdige, absurde Jahre. Danke für eure Treue.
Ich sage einfach mal bis bald.
Ja.
Ja.
Tschüss.
Stimmt. Nicht bis nächste Woche, wie es sonst immer ist, aber bis bald.
Bis bald.
Tschüss. Macht's gut.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee: Christoph König.
Über 50 Jahre ist es her, dass sich zuletzt Menschen auf den Weg Richtung Mond gemacht haben, um auf ihm zu landen oder um ihn zu umrunden. Nun tritt eine neue Crew die weiteste Reise an, die die Menschheit je gemacht hat.
Wir gehen da raus, um zu erfahren, warum wir hier sind und wohin es gehen könnte. Es sind die großen Fragen über unseren Platz im Universum.
Der Name der Mission: Artemis 2. Sie soll der finale Test sein für die nächste bemannte Mondlandung. Knapp 400.000 Kilometer legt die Crew zurück, umrundet den Mond und landet nach 10 Tagen wieder auf der Erde. Steuern wird das Raumschiff NASA-Pilot Victor Glover.
Unser Drang, Neues zu entdecken, ist Bestandteil unseres Wesens. Es gehört zum Menschsein dazu. Wir wollen einfach wissen, was hinter dem Horizont ist.
Warum ist diese Mission so wichtig? Bauen wir demnächst Kolonien auf dem Mond? Warum brauchen wir ihn als Zwischenstation für eine bemannte Reise zum Mars? Welche Gefahren lauern im All? Wir nehmen Sie mit auf eine Reise in die unendlichen Weiten in der ARD-Wissen-Doku Artemis 2 – Zurück zum Mond. Jetzt in der ARD-Mediathek.